Wenn ich so meine weltlichen Podcasts höre oder Filme schaue oder einfach mit Menschen da draußen unterwegs bin, dann höre ich immer mal wieder Sätze, die ganz, ganz positiv gegenüber Kirchen sind. So, Kirchen machen eigentlich schon gute Arbeit. Vor allem so Charity-Aufgaben, das ist ja Teil der Kirche und das tun sie auch gut. Beispiel Pfarrer Ernst Sieber Stiftung, unglaublich Gutes, was dort geschieht. Notleidenden wird geholfen. Menschen wird Essen, Trinken, Kleider gegeben. Unglaublich schön, was die Kirche da tut. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich faszinieren solche Werbungen für die Kirche, weil das ist etwas Schönes. Eine Kirche, die großzügig lebt, die ist etwas unglaublich Schönes. Solche Werbung ist etwas Schönes. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich möchte Teil einer solchen Kirche sein. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die den Nächsten im Fokus hat. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die sich nicht zu schade ist, selbst vielleicht ein bisschen zurückzustehen, um anderen zu helfen. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die innerhalb der Kirche füreinander da ist, wo geteilt wird. Wenn jemand Not leidet, leidet er nicht lange an Not, sondern es sind sofort Menschen da, die ihm helfen. Und keiner muss lange leiden. Das ist mein Traum von einer Gemeinde, die großzügig ist. Wir haben schon gehört von Elia, unsere Gemeinde will den Wert Großzügigkeit, großzügig sein, leben. Wir wollen genau das heute anschauen. Was ist Großzügigkeit? Wir werden das gemeinsam anschauen, zuerst in einer biblischen Geschichte. Wie wird eigentlich der Wert großzügig in der Bibel gelehrt? Wir werden dann die Motivation des Gebens anschauen, warum wir geben sollen. Und dann wird es immer wie praktischer, bis wir ganz praktisch werden. Und zum Schluss werden wir nochmals Gründe suchen, warum sich großzügiges Geben auch wirklich lohnt. Bevor wir aber in den Text von heute starten, im 2. Korintherbrief, möchte ich gerne einen kurzen geschichtlichen Abriss machen. Quasi so ein, was bisher geschah. Jesus lebte auf der Erde, fuhr in den Himmel auf und dann an Pfingsten kam der Heilige Geist. Mit dem Heiligen Geist zusammen entstand dann die erste Kirche. Die erste Kirche entstand in Jerusalem. Und diese Kirche, die fasziniert mich bis heute. Denn was da geschehen ist in dieser Kirche, das ist einfach nur schön. Denn diese Kirche verstand es, großzügig zu leben. Einige Mitglieder dieser Kirche, die hatten einen Acker. Diesen Acker haben sie verkauft. Das Geld, das sie bekommen haben für den Acker, brachten sie den Aposteln der Gemeindeleitung und legten es ihnen zu Füßen. Die Gemeindeleitung wieder, die bestimmte dann, wo das Geld hinkommt. Und sie verteilten es so, dass jeder, der Not hatte, keine Not mehr hatte. Wir lesen das in Apostelgeschichte. Dort steht, keiner von ihnen litt an Mangel. Weil sie teilten miteinander, hatte jeder genug. Jeder hatte das, was er braucht. Keiner hatte einen Mangel. Sie teilten miteinander, aber es ging noch weiter. Gemeinde lebte nicht nur großzügig mit dem Hab und Gut, was sie hatten, sondern sie lebten auch großzügig im Evangelium weitergeben. Und die Gemeinde sandte dann Menschen aus, die bis nach Mazedonien gingen, in die Gemeinde in Philippi und auch in die Gemeinde von Korinth. In diesen beiden Regionen und noch mehreren Regionen weiteren entstanden dann Kirchen, entstanden christliche Gemeinden, weil Menschen Frieden mit Gott fanden, weil die Gemeinde in Jerusalem so großzügig war, dass sie auch in Wort weiter austeilten, durften Menschen zum Glauben Jesus Christus finden. So entstand die Gemeinde in Philippi und auch die Gemeinde in Korinth. Aber jetzt passierte etwas. Die Gemeinde in Jerusalem gingen alle Ressourcen aus. Sie hatten kein Geld mehr. Sie kamen selbst in Not. Als die Gemeinde in Philippi das hörte, wussten sie sofort, wir müssen den Notleidenden helfen. Und sie sammelten und schickten das Geld nach Jerusalem. Aber man muss wissen, die Gemeinde in Philippi, das war eine Gemeinde, die war nicht besonders reich. Da waren vor allem auch arme Leute da. Aber sie waren großzügig. Wir lesen sogar in 2. Korinther 8,3, sie spendeten so viel sie konnten, ja noch mehr. Über ihr Vermögen hinaus. Kurz gesagt, sie waren unglaublich großzügig. Genau das Gleiche hat dann auch die Gemeinde in Korinth gemacht. Die Gemeinde in Korinth, wie die Gemeinde in Philippi, die haben gegeben, großzügig gegeben, aber nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es wollten. Weil sie die Großzügigkeit von der Gemeinde in Jerusalem schon erfahren hatten, die Großzügigkeit von Jesus schon erfahren hatten, war für sie klar, wir sind auch großzügig. Und sie gaben alles, was sie hatten. Die Motivation hinter dem Geben möchten wir gemeinsam lesen. Steht in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Warum haben sie gegeben? Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Die Korinther haben die Gnade von Jesus Christus schon erfahren dürfen. Die Gnade, dass Jesus Christus reich war, arm wurde und durch Jesu Christi Armut die Korinther reich werden durften. Was genau ist da hier damit gemeint? Wurden jetzt die Korinther reich an materialistischen Gütern oder wie wurden sie reich? Wir müssen Jesus anschauen. Jesus, er war reich. Er war reich, weil er im Himmel gelebt hatte. Weil er in enger Gemeinschaft als dreieiniger Gott gelebt hat. Gemeinschaft in Perfektion. Er war reich an Ehre, an Anerkennung. Er war reich an Liebe. Er war reich an Glück. Glück nicht im Sinne von Zufallsglück, sondern Glück, glücklich sein, ein erfülltes Leben leben. Dieses Glück hatte Jesus absolut. Aber er hat diesen Reichtum losgelassen und ist auf unsere arme Welt gekommen. Warum arme Welt? Weil das Glück hier auf Erden fehlt. Das erfüllte Leben. Was ist das Glück? Das glückliche Leben, das Jesus gelebt hat im Himmel. Es ist die enge Gemeinschaft mit Gott. Und uns fehlt das, uns Menschen. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott mehr. Weil wir eigene Wege gehen wollen. Weil wir selber unser Glück bestimmen wollen. Was macht uns glücklich, das muss ich definieren. Und genau das ist der Grund, warum wir auch nicht glücklich werden. Weil Gott hat es schon definiert, was glücklich sein bedeutet. Nämlich das Leben mit ihm. Jesus, er war reich, er wurde arm, wie wir Menschen, um unsere Sünden zu tragen, damit wir jetzt reich werden können. Das heißt, damit wir nun Zugang zu Gott haben können. Damit wir Zugang ins Reich Gottes haben können. Zugang zum ewigen Leben, Zugang zu der Quelle von allem, Zugang zu Ehre, Anerkennung, zu Liebe, Zugang zu einem glücklichen, absolut glücklichen Leben. Das hat Jesus für uns getan. Wenn genau das wahr ist, was wir hier lesen, dass Jesus alles für uns gegeben hat und wir nun durch seine Armut reich werden, dann ist das die größte Motivation überhaupt, um alles, was wir sind und was wir haben, Jesus hinzulegen, Jesus zu geben. Das ist die größte Motivation, die es gibt. Denn Jesus, er ist die großzügigste Person überhaupt. Weil er hat nicht ein bisschen gegeben von sich, sondern er hat alles gegeben von sich. Und darum sollen auch wir alles geben. Die Frage geht heute an dich. Hast du dein Leben schon mal Jesus anvertraut? Ich möchte dich ermutigen, du kannst heute diese Entscheidung treffen. Du kannst nach dem Gottesdienst da nach vorne kommen zu den Gebetshelfern und sie beten gerne mit dir. Starte dieses Leben mit Jesus, weil es so unglaublich gut ist, weil er alles für dich gegeben hat. Jesus, er ist der Großzügigste überhaupt. Er hat alles gegeben. Wenn wir jetzt in der Bibel lesen, dann merken wir, die Bibel fordert uns auch auf, auch wir sollen jetzt großzügig leben. Man könnte kurz sagen, weil Jesus so großzügig zu uns war, sollen wir auch weiter großzügig sein. Oder noch kürzer, wir sind beschenkt worden zum Beschenken. Wir haben bekommen und das sollen wir wieder weitergeben. Das ist Großzügigkeit. Ich möchte nun weiterfahren in unserem Text. Es geht weiter in Kapitel 9, die Verse 6 bis 9. Dort steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit Händen, mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Paulus, er promotet hier das Projekt Sammlung für Jerusalem. Und das ist eigentlich zunächst mal erstaunlich. Denn Paulus und Jakobus, Jakobus war so einer der Apostel auch in Jerusalem, die waren jetzt nicht so wirklich gut aufeinander zu sprechen. Aber trotzdem war es Paulus wichtig, dass diese Gemeinde unterstützt wird. Auch wenn sie so zwei nicht auf der glücklichen Bühne hatten. Es war ihm wichtig. Und er gibt hier ein geistliches Prinzip weiter. Säen und ernten. Jedem Bauern ist klar, dass wenn man geizig ist beim Säen, wird man auch wenig ernten. Logisch, wenn man nur ein Samenkorn pro Quadratmeter einpflanzt, dann wächst höchstens eine Pflanze, oder? Pro Quadratmeter. Wenn man aber viel aussät, dann wird es auch viel Frucht tragen. Was Paulus hier sagt ist, liebe Korinther, wenn ihr wenig gebt, dann werdet ihr wenig zurückerhalten. Wenn ihr aber viel gebt, dann werdet ihr viel zurückerhalten. Ich habe mich gefragt, so, wie sieht denn dieses Säen heute aus? So bei uns, das kärgliche Säen. Und ich kenne das selber. So, in meinem Herzen möchte ich Gutes tun. Ich möchte etwas geben, aber irgendwie möchte ich selbst auch nicht zu kurz kommen. Ein Beispiel. Du kaufst dir einen neuen Computer. Dieser Computer, der ist einfach toll. Dein alter, der ist auch noch toll, aber halt nicht so der schnellste. Aber du kaufst dir den neuen Computer, installierst ihn, hast richtig Freude und der alte steht einfach immer noch da. Dann überlegst du dir, eigentlich könnte ich ja diesen alten Computer der Gemeinde schenken. Weil in der Gemeinde, da dient er noch sehr gut. Ich finde das eine sehr dumme Haltung. Weil was sagen wir eigentlich damit? Wir sagen damit, ich brauche das Neueste, das Beste und so für Gott, für den Gottesdienst, für den Dienst an Gott, da reicht auch noch so der Rest, die Brotkümel, das, was halt einfach noch so übrig bleibt. Kurz gesagt, Schrott für Gott. Ihr lacht jetzt, aber das begegnet mir ständig, immer wieder. Das Beste nehme ich für mich, für Gott kann ich einfach nur so, das, was ich nicht mehr brauche, gebe ich hin. In meiner persönlichen Zeit mit Gott bin ich, das letzte Buch, das ich durchgearbeitet habe, ist 3. Mose. Und ich saß immer wieder über der Bibel da, mit erstaunten Augen, weil die eine Stiftshütte gebaut haben. Das ist unvorstellbar verschwenderisch. Eigentlich jedes Ding, das sie da gemacht haben, haben sie mit einer Schicht Gold überzogen. Nicht nur Blattgold, sondern so eine richtig dicke Schicht Gold. Die Vorhänge, die sie hatten, waren aus Stoffen, da konnten sich kein einziger Israelit die Stoffe auch nur für ein Gewand leisten. Aber alle Stoffe, alle Vorhänge waren aus diesem Stoff. Unglaublich verschwenderisch. Man kann auch sagen, kein Schrott für Gott, sondern nur das Beste ist gut genug für Gott. Unglaublich verschwenderisch, wie das die Bibel auch beschreibt. By the way, mir ist klar, dass wir auch ein bisschen aufs Geld achten sollten. Und wir sind auch als Gemeinde dankbar, wenn wir auch Occasion-Geräte bekommen. Aber etwas ist mir ganz wichtig, sie sollten auch wirklich gut sein und nicht einfach noch so halbpatzig funktionieren. Kärglich sehen ist mir auch in meinem Studium begegnet. Seminar für biblische Theologie haben wir ein Gästehaus gehabt, oder es gibt es immer noch, ein christliches Hotel. Die Christen sind nun in dieses Hotel gekommen, die Rezeption wollten bezahlen und haben dann so gesagt, hey, du bist Christ, ich bin Christ, wie viel Rabatt bekomme ich? So eine dumme Haltung. Man muss sich überlegen, da ist jemand oder eine ganze Gruppe von Menschen, die entscheiden sich, wir wollen ein Hotel, das auf christlichen Werten fundiert. Mitarbeit werden nicht ausgebeutet, werden gut bezahlt, gute Arbeitszeiten. Der Umgang miteinander ist so toll, dass wenn Gäste in dieses Hotel kommen, dass man anhand des Umganges, den die einzelnen Mitarbeiter miteinander haben, sehen kann, dass es da einen Gott gibt, dass Jesus gibt. Wenn jetzt jemand in dieses, ein Christ in dieses Hotel kommt, extra sich für dieses christliche Hotel entscheidet, dann ist doch die vernünftige Überlegung vielmehr, wie viel mehr kann ich eigentlich bezahlen, um hier eine Woche verbringen zu dürfen? Denn durch dieses Hotel ist möglich, dass ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Ich kann ins Reich Gottes investieren. Also will ich doch keinen Rabatt, sondern ich will investieren. Diesen Gedankengang, den kann man nun auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden, auf jedes christliche Werk, auf jeden Betrieb, auf jede Autowerkstatt, die ein Christ führt. Jeden Malerbetrieb, Versicherungsvertreter, was auch immer. Wir wollen investieren in Gottes Reich und nicht das Beste für uns haben, sondern investieren. Was heißt es aber nun, reichlich zu säen? Aus diesen zwei Beispielen geht hervor, nicht nur nicht Schrott für Gott, sondern das Beste. Vielleicht ist beim nächsten Mal, wenn du deinen Computer wechselst, dran zu überlegen, ich spende der Gemeinde einen neuen Computer, weil eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, reicht mein Computer zu Hause für mich immer noch. Aber ich hatte jetzt das Geld aufgewendet, darum kann ich es auch geben. Oder wir unterstützen großzügig christliche Werke und christliche Betriebe. Beim reichlichen Aussehen merke ich, dass wir in unserer Gesellschaft sofort auch in einem Tauschgeschäft drin sind. So in einem Denken vom Tauschgeschäft. Wenn wir in der Gemeinde sind, miteinander unterwegs sind, teilen, dann haben wir sofort in unserem Hinterkopf, der gibt mir das, also gebe ich ihm auch etwas im gleichen Wert. Oder vielleicht ein bisschen weniger Wert, je nachdem, wie man tickt. Aber sofort sind wir so in einem Tauschgeschäft. Aber ein Tauschgeschäft ist nicht großzügig, sondern das ist einfach egal. Es ist gleich. Aber in unserem Denken sind wir immer wieder da drin. Wir lesen da hier im Text, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wie sieht diese Ernte aus? Diese Ernte, die sieht nicht aus wie in einem Tauschgeschäft, dass wir sofort das Gleiche wieder zurückerhalten. Wer Samen sät, merkt, die Samen sind weg. Man könnte sie mühsam aufpicken, aber alle würde man sicher nicht mehr finden. Die Samen sind weg, sie sind ausgestreut. Und wir erhalten auch nicht die gleichen Samen wieder über. Das geht nicht. Es wachsen Pflanzen draus und von diesen Pflanzen können wir dann wieder ernten. Das Prinzip hier ist, wir geben großzügig und wir erhalten zurück, auch wieder großzügig, aber anders als wir denken und zu einem anderen Zeitpunkt. Vor einem Jahr oder im Sommer letzten Jahres fuhren wir nach Rumänien. Wir durften da ein Büssli ausleihen und wir haben am Anfang abgemacht, wir müssen nichts bezahlen. Wir stellen einfach am Ende das Büssli vollgetankt wieder zurück. Unglaublich großzügig, kein Kilometergeld, wir konnten es einfach gebrauchen. Das haben wir gemacht, wir sind nach Rumänien gefahren, wieder zurück, vollgetankt, das Auto haben wir auch noch gewaschen, haben es zurückgestellt und gut war's. Ein paar Wochen später bekamen wir dann eine Nachricht über. Hey, ihr seid unglaublich. Ihr habt das Auto so sehr durchgeputzt, natürlich nur auf den deutschen Autobahnen, wo man richtig schnell fahren kann, sonst natürlich in keinen anderen Ländern. Kämen wir nie auf die Idee. Ihr habt das Auto so gut durchgeputzt, das schnurrt wie ein Kätzchen. Und jetzt kommt das Beste. Seit da verbraucht es 1 Liter weniger auf 100 Kilometer. Hey, Gott ist so unglaublich cool. Er ist so großzügig zu uns. Er gibt uns wieder zurück. Vielleicht nicht so, wie wir es denken oder zu der Zeit, wo wir es erwarten, aber er gibt zurück. Was ist also wichtig beim Säen und Ernten? Es ist unser Fokus. Unser Fokus soll nicht sein auf einem Tauschgeschäft, denn das funktioniert nie. Gott wird uns nie in einem Tauschgeschäft einfach das Gleiche wiedergeben, wie wir schon ausgegeben haben. Wenn wir aber Freude haben am Geben, Freude haben daran, in Gottes Reich zu investieren, dann wird er uns beschenken. Aber nicht, weil wir das Geschenk im Fokus haben, sondern Gottes Reich. Die Freude am Geben. Dann wird er uns wieder geben, vielleicht nicht zu der Zeit und vielleicht nicht so, wie wir es erwartet haben, aber er wird reichliche Frucht bringen. Es geht um die Freude am Geben. Übrigens, Wissenschaftler haben herausgefunden, Geben macht wirklich Freude. Weil beim Spenden werden Glückshormone ausgeschüttet. Es macht tatsächlich Freude zu geben. Wie sieht das nun ganz praktisch aus? Wie können wir unser Geld gut einteilen? Wie können wir mit unserem Geld gut haushalten, dass Gott uns zur Verfügung steht? Zunächst mal ist mir wichtig zu sagen, wir haben hier auf Erden Verpflichtungen. Wir brauchen Geld, um zu leben. Was wir sicher müssen, sind zwei Dinge. Wir brauchen in der Schweiz eine Krankenkasse und wir müssen Steuern bezahlen. Alles andere ist variabel. Wie groß unser Haus ist und wie viel wir da dafür bezahlen, ist unterschiedlich. Aber irgendeine Wohnung sollten wir womöglich haben. Wäre schon noch gut. Ein Auto, brauche ich das wirklich, brauche ich das nicht? Fragen, die man für sich selber entscheiden muss. Ein Budget kann hier sehr hilfreich sein. Ich mache das auch jedes Jahr wieder neu, stelle ein bisschen um, weil es mir hilft zu sehen, wo gebe ich Geld aus und wo habe ich noch Kapazität für etwas mit dem Geld, das Gott mir anvertraut hat, etwas anzufangen. Über den Teil, was wir zum Leben brauchen, könnte man viel sagen, möchte ich heute nicht. Sondern es geht mir heute um den Rest des Geldes. Um den Rest des Geldes, das Gott uns zur Verfügung stellt, das wir nicht monatlich für das dringend Benötigte brauchen. Sondern das Geld, mit dem wir uns etwas leisten können. Das Geld, mit dem wir sparen können. Das Geld, das wir spenden können. Wir können uns etwas leisten. Gott gibt auch zum Genuss. Das sei mal vorabgestellt. Wir dürfen uns auch mal etwas leisten. Sparen finde ich toll. Warum? Weil Sparen ermöglicht mir, dass ich auch in Zukunft großzügig sein kann. Oder auch mal, wie die Philipper, über mein Vermögen hinaus, so über mein monatliches Vermögen hinaus, etwas geben kann. Sparen ist super. Und etwas, was ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde, ist aus dem Alten Testament die 10%. Der Zehnte zu geben. Der Zehnte zu geben, so als Startlinie. Die Leute aus dem Volk Israel haben jeweils den Zehnten den Tempel gebracht. Jeder. Und das war ein armes Volk. Und dieses Volk kannte Jesus noch gar nicht. Dieses Volk hatte noch nie wirklich so verstanden, wie wir heute verstehen können, was die Gnade Gottes ist in Jesus Christus. Warum also sollte ich heute weniger geben als das arme Volk damals, das noch weniger von der Gnade von Gott wusste? Also nehme ich so die 10% als eine Startlinie, um dann so richtig loszulegen. Wie investieren wir aber nun ins Reich Gottes? Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Satz mal in einer Predigt sagen würde, aber stell dich mal ins Zentrum. Ich finde das unglaublich wichtig, um Geld zu geben. Weil wir müssen uns entscheiden, wohin unser Geld geht. Weil wir können nicht überall hinspenden. Es geht einfach nicht. Und darum geben wir Geld, viel Geld dorthin, wo wir sind, weil da haben wir auch einen Auftrag. Und dann geht es immer weiter nach außen, wo wir auch geben können, aber vielleicht weniger einen großen Auftrag haben. Also wir fangen mal an. Und zwar habt ihr alle ein Zuhause. Und ich hoffe, dass eure Heimat hier ist, die Effige Aarau. Da hier seid ihr zu Hause. Das ist, jeden Sonntag kommt ihr hier hin, um aufzutanken. Dann ist auch klar, dass man hierhin investiert, weil Jesus euch hier hingestellt hat und ihr hier auch einen Auftrag habt. Also ist logisch, dass man zunächst mal an seine eigene Gemeinde denkt, an den Ort, wo man auch auftanken kann. Mit der Gemeinde zusammen kommt dann auch die die Glaubensgeschwister dazu. In unserem näheren Umfeld haben wir Menschen, die Not leiden. Und die sind in der Gemeinde, die sind vielleicht in eurer Familie, das sind eure Nachbarn, sind Glaubensgeschwister um euch herum. Mit ihnen sollen wir teilen, dass keiner Mangel leiden muss, hier in der Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Es geht dann weiter mit, ich habe es mal verwandte Werke beschrieben. In Korinth wäre das die Muttergemeinde Jerusalem, von da, wo sie kommen. Für uns heute heißt das vielleicht unsere Muttergemeinde, die FEG Schweiz. Oder vielleicht sind auch wir selbst eine Muttergemeinde, die eine Gemeinde gründet. Vielleicht ist das unsere Zukunft als FEG Aarau, dass wir großzügig sind, weil wir eine neue Gemeinde gründen. Und zum Schluss, noch weiter entfernt, geht es dann bis in die ganze Welt. Wahrscheinlich hast du auch schon mal mit jemandem unterwegs gewesen, der jetzt Missionsmitarbeiter irgendwo im Ausland ist. Dann hast du ein Herzensanliegen für diese Person und es ist nicht verboten, für diese Person auch etwas zu spenden. Wichtig ist aber, stell dich ins Zentrum und gib vom Zentrum heraus. Das Zentrum am meisten und dann immer wie weniger. Wir müssen uns entscheiden, wohin wir Geld geben, weil wir nicht überall geben können. So entscheide dich ganz bewusst, wohin du Geld geben möchtest und gib es dann dorthin, wie es im Text steht, ohne zu murren, ohne Bedauern. Gib es dorthin, wo du dir es im Herzen vorgenommen hast. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich Teil einer großzügigen Gemeinde sein möchte. Dazu gibt es gute Gründe. Ein Grund, den wir gesehen haben, ist, wir sind durch Jesus reich beschenkt worden. Und darum sollen wir auch wieder reich weitergeben. Am Ende unseres Predigttextes von heute, die Verse 10 bis 15 stehen noch weitere Gründe, warum es sich lohnt, großzügig zu geben. Der erste Grund ist Hilfe für Notleidende. Wir können mit unserem großzügigen Geben Notleidende helfen. Wir können die Not lindern. Ich bitte dich, auch mitzubeten für uns als Gemeinde. Wo unser Auftrag als Gemeinde ist, die Not unserer Gesellschaft auch zu lindern durch unsere Großzügigkeit. Ein weiterer Punkt, den wir lesen in Vers 12 ist, Menschen danken Gott. In unserer Vision ist drin, alle Menschen unserer Region finden Frieden mit Gott. Das ist genau das. Wenn Menschen Frieden mit Gott finden, dann merken sie, Gott ist mein Schöpfer. Gott hat mich erlöst. Alles, was ich habe, kommt von Gott und darum will ich ihm danken. Also man könnte hier auch sagen, Menschen danken Gott, weil sie zum Glauben finden, durch unsere Großzügigkeit. Der Glaube bewährt sich. Die Gemeinde in Jerusalem, die hatte so seine Zweifel, wie ist das mit den Heidenchristen? Sind diese Heidenchristen wirklich gläubig? Oder nicht? Durch das großzügige Geben der Gemeinde in Korinth wussten die Gemeinde in Jerusalem, sie meinen es ernst mit Jesus. Also der Glaube bewährt sich im Geben. Und es entsteht eine Sehnsucht. Wir lesen auch in den Evangelien, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo du hinspendest, da geht auch ein Stück deines Herzens mit. Denn du wünschst dir nichts mehr, als eine Beziehung, eine Bindung zu diesem Ort herzustellen. Vielleicht hast du auch schon eine Beziehung zu diesem Ort und spendest darum. Dieser Weg geht natürlich auch. Aber es entsteht eine Sehnsucht an den Ort, wo wir hinspenden. Die Gemeinde in Jerusalem hat angefangen, für die Gemeinde in Korinth zu beten. weil sie eine Sehnsucht nach ihnen hatten. Wir sehen hier in dem ganzen Text, dass Großzügigkeit keine Option ist, sondern Gott fordert uns dazu auf. Aber ich halte es wie Paulus und ich möchte kein Gesetz daraus machen, sondern es soll immer noch freiwillig sein. Jeder soll freiwillig freigebig sein. 2. Korinther 8,8 steht: Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Es soll also kein Gebot sein. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. In der Großzügigkeit wird die Echtheit unserer Liebe erprobt. Wir sehen in der Großzügigkeit immer, zu was unsere Liebe da ist. Wenn wir nicht großzügig sind, dann ist die Liebe zu unserem Geld da. Eigentlich recht logisch. Vielleicht bist du aber auch großzügig und du gibst sehr gerne für dein Hobby aus. Dann ist deine Liebe bei deinem Hobby. Vielleicht bist du auch großzügig in deinem Verein, wo du tätig bist. Dann hast du eine Liebe zu diesem Verein. Wie schön ist es, wenn unsere Liebe erprobt wird zu Jesus. Wir großzügig sind, in Gottes Reich zu investieren. Ich möchte euch diesen Gedanken zum Schluss mitgeben und euch auch ermutigen, selbst zu prüfen. In der Großzügigkeit wird die Echtheit unserer Liebe erprobt. Wo ist deine Liebe am größten? Jesus, ich danke dir vielmals, dass du alles gegeben hast für uns. Das ermutigt uns auch, alles zu geben für dich. Hilf du uns, immer wieder großzügig zu sein. Prüfe du unsere Herzen, wo unsere Liebe ist. Und schenk, dass die Liebe zu dir am größten sein darf. Und wir großzügig für dich leben dürfen. Großzügig sein dürfen, ein unglaubliches Erbe wird auf uns warten. Das versprichst du uns. Hilf du uns, dass wir großzügig sein dürfen. Amen.